Es sind politisch bewegte Zeiten, das ist immer so eine Phrase, aber in diesem Fall stimmt es ja wirklich mal. In Thüringen ist noch nicht ganz klar, welche Koalition jetzt zustande kommt. Es wird Neuwahlen bundesweit geben und in den USA steht ein gewisser Donald Trump als Präsident in den Startlöchern. Das wird uns die nächsten Wochen auch im Espresso-Plausch beschäftigen. Und einer, der für uns all die Dinge einordnet, ist Sergej Lochthofen und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und weise Sie gleich darauf hin. Ich glaube, der alte Seneca hat schon im Römischen Reich gesagt, vermeide es, in spannenden Zeiten zu leben. Damals war der Kopf schnell ab, wenn sowas passierte. Heutzutage ist ein bisschen sozusagen ruhiger die ganze Situation, aber es ist mir immer lieber, wenn es langweilig ist.
Aber es ist interessant, in diesen, ich nehme jetzt mal den Begriff spannenden Zeiten, sind Sie auch wieder sehr gefragt als Journalist, weil Sie wurden eingeladen in den Presseclub, weil Sie sind dann so ein bisschen immer die Stimme des Ostens, der nochmal diese Perspektive reinbringt.
Na, der Ost spielt kaum noch eine Rolle. Das heißt, dass der Drups ist gelutscht. Das heißt, egal wie es uns hier geht, ob das berechtigt ist oder nicht, ob alles schon geschafft worden ist oder nicht, keines der neuen Bundesländer ist ja allein lebensfähig. Wir haben das in 35 Jahren nicht geschafft. Aber das Thema spielt keine Rolle. Es sind gesamtdeutsche Themen, internationale Themen. Und ich bin vielleicht auch eher nachgefragt, weil ich natürlich über einen langen Zeitraum das Ganze beobachte und dann zweitens ja einen besonderen Blick auf Russland habe, auch die russischen Zeitungen lese. Also auf diese Art und Weise doch ein paar Informationen habe, die vielleicht nicht ganz so alltäglich sind.
Ja, Sie haben bestimmte, wie man so schön sagt, Alleinstellungsmerkmale und deswegen werden Sie da immer wieder regelmäßig eingeladen. Und es passt auch ganz gut, Sie stehen also im Stoff, Sie lesen ja täglich wahrscheinlich 5 Zeitungen online und auch die Printausgaben. Und gestern im Presseclub ging es ja, man kann übrigens auch dann nochmal nachsehen, den kompletten Presseclub in der ARD-Mediathek, da ging es ja vorrangig um den Wahlkampf, über den werden wir auch gleich reden, aber es ging auch so ein bisschen um Donald Trump, der am 20. Januar als Präsident eingeführt wird und jetzt die letzten Meldungen waren ja so, er stellt sein Team zusammen und ich glaube, der Kollege Nico Fried hat gesagt, er weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll, der saß auch mit im Presseclub. Ja, was sagen Sie zu dem Team? Es gibt ja unter anderem, um mal einen Namen zu nennen, Robert F. Kennedy Jr., Impfgegner, wird jetzt aber Gesundheitsminister sehr wahrscheinlich.
Wir kommen gleich zu dem Thema, aber ich glaube, es gab gestern, und das hatte sich schon in dem Gespräch angedeutet, die Kollegen hier in Deutschland sehen das alles natürlich fokussiert aus der deutschen Sicht. Deswegen habe ich gestern vielleicht in diesem Presseclub auch ein bisschen zur Weitung des Blicks beigetragen. Es hat ja eine dramatische Veränderung gegeben an dem Tag und die bahnte sich schon an. Und ich habe das auch gestern schon angesprochen. Die waren etwas erstaunt, dass im Prinzip durch das Telefonat von Scholz und Putin sozusagen...
Da sind Sie jetzt angekommen, ja.
Die Russen und der Kreml in den deutschen Wahlkampf direkt eingegriffen haben. Scholz kann jetzt sagen, er ist der Einzige im Westen, der überhaupt Kontakt hat und sich bemüht überhaupt um Friedensgespräche. Das heißt, Sarah Wagenknecht kann erzählen, was sie will. Er ist derjenige, der es macht. Aber das ist nur...
Aber um das mal, weil Sie mir das Thema gerade so vorgesetzt haben, und sogar ganz kurz, Herr Lochthofen, das müssen wir übrigens für die Hörerinnen und Hörer mal einordnen. Also am Freitag hat Olaf Scholz eine Stunde lang mit Wladimir Putin telefoniert und es gab Kritik von verschiedenen Politikern und Politikerinnen, dass das eben nichts bringen würde, diese Telefondiplomatie und Propaganda für Putin sei, was Sie jetzt eben auch gerade gesagt haben. Das nur zur Ergänzung.
Das wird natürlich vordergründig von den Propagandamedien und Zeitungen in Russland auch so dargestellt, aber es gibt natürlich auch solche, die nicht ganz auf der Kreml-Linie sind, das heißt Distanz haben. Da stellt sich das schon anders dar und das bestätigt meine These. Der Anruf steht im Zusammenhang mit dem Besuch von Biden im Oktober bei uns. Alle haben sich ja gewundert, er ist ja keine 24 Stunden da. Und nicht gewundert haben sich viele Betrachter, warum plötzlich Macron noch dabei war und Stürmer aus England. Das heißt, dieses Treffen war ein Spitzentreffen und der Anruf, der jetzt erfolgte, der ja schon, da gab es ja schon Versuche, bevor überhaupt die Krise war in Deutschland, also die politische und das Auseinanderbrechen der Ampel. Die Russen haben damals den Kanzler die kalte Schulter gezeigt. Jetzt haben sie plötzlich zum Putin zum Hörer gegriffen. Das heißt also, viele, glaube ich, sehen gar nicht die Hintergründe dieser ganzen Geschichte und Zusammenhänge. Das heißt, als der Biden da war, hat man offensichtlich die Entscheidung getroffen, weitreichende Raketen den Ukrainern zu geben. Und das ist gestern Abend, also heute Nacht, passiert, dass man den Ukrainern seitens der Amerikaner freigegeben hat, also die Atomax viel stärker nach Russland schießen zu lassen, als es bisher der Fall gewesen ist.
Aber nochmal ganz kurz, um das einzuordnen, warum macht das Biden jetzt nochmal gerade jetzt? Also weil er ist ja selber nur noch wenige Wochen im Amt und Trump wird das ja wahrscheinlich alles wieder einkassieren.
So, jetzt sind wir bei Trump, deswegen ist es ja auch ganz wichtig, das zu sagen. Trump hat die Wahl gewonnen. Vor der Wahl hätte es keinen Sinn gehabt für Biden, das zu machen. Das hätte natürlich die ganze Diskussion im Wahlkampf und das Hineinziehen der Amerikaner in einen diesen Konflikt noch tieferes hineinziehen, bewirkt, dass Trump natürlich da ordentliche Munition für den Wahlkampf bekommen hat. Das ist jetzt vorbei, Trump hat gewonnen. Und jetzt bleibt Biden natürlich nur eine kurze Zeit, um für irgendwas zu tun für die Ukraine. Denn das, was man hört aus dem Umfeld von Trump und von ihm, also diese ganze Prahlerei, und auch die Art und Weise, wie er seine Leute beruft, und das müsste uns noch viel, viel mehr beunruhigen als der wirre
Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.
Hm. Ja, mich stört natürlich, ich bin aufgewachsen in den 60er Jahren, da war Robert Kennedy, also sein Vater, für mich doch ein junger, aufstrebender, also sympathischer Bursche in Amerika, der vielleicht die Welt doch ein bisschen besser machen könnte. Wenn ich sehe, was da für ein Sprössling rausgekommen ist, ist natürlich nur traurig, man kann nur weinen. Aber das ist nur am Rande. Ich meine, wie das da an der Stelle in Amerika weitergeht, ob da bleibt oder ob da Trump da einfach eine Finte macht und zusieht, dass ein paar Leute dann im Senat nicht bestätigt werden, damit er seine Hardliner bestätigt bekommt. Das wissen wir nicht. Das sind taktische Überlegungen. Aber das spielt auch an der Stelle eine untergeordnete Rolle. Trump ist bereit, in kürzester Zeit die Ukraine aufzugeben. Und das ist etwas, was natürlich Biden umtreiben muss. Und in dieser Zeit versucht er, ihnen zu helfen. Und das kommt noch etwas anderes dazu. Ich habe mir ja die russischen Gazetten angeschaut. Also Komsomolska Pravda, Leib- und Magenblatt von Putin, die sind begeistert. Also er hat jetzt sozusagen gezeigt, dem Olaf Scholz, also den Stinkefinger gezeigt. Und so ungefähr wird das alles beschrieben. Man stellt ja auch die ganze Zeit in diesen Zeitungen Olaf Scholz als komischen Kauz so dar. Leberwurst, beleidigte Leberwurst, das ist dieser Ausdruck von ehemaligen ukrainischen Botschafter Melnik, auch eine Unverschämtheit, sowas zu machen, da haben wir damals ja gesprochen darüber. Aber es ist offensichtlich so, dass das abgesprochen war und dass Olaf Scholz die Botschaft überbrachte, pass auf, Wladimir, wenn du da nicht langsam mal ein bisschen zurückdrehst und aufhörst, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu drangsalieren, daran kann kein Zweifel geben, dann werden wir andere Dinge machen. Und nun zeigt natürlich Putin genau, wie er ist ja im Prinzip mit der Mentalität her ein kleiner Ganove. Ein kleiner Ganove reagiert natürlich mit Geschrei, Palaver und in dem Fall natürlich mit schwerem Beschuss der Ukraine, um zu zeigen, also ich habe noch ganz andere Möglichkeiten. Aber die Amerikaner sind offen und fest entschlossen, mal schauen, wie weit das reicht, auch die Franzosen. Und letztlich wird das in Deutschland auch passieren, dass man der Ukraine weitere Waffen liefert und mit diesen Waffen auch Teile des jetzigen russischen Territoriums, nicht des neu erklärten, sondern des alten, beschossen werden können. Schauen Sie mal, in Rostov, das ist
Don,
aber in der Nähe des Schwarzen Meeres, ja nicht mehr weit, also Asowsche Meer, Schwarze Meer, liegt der Generalstab, von dem aus die ganzen Kriegshandlungen kontrolliert werden und koordiniert werden in der Ukraine, die russischen Verbände. Und das, so ein Beschuss dort erschaut natürlich eine ganz neue Situation. Erstens ist es nie so, dass nur militärische Objekte getroffen werden. Das sehen wir in jedem Krieg. Natürlich wird auch die Zivilbevölkerung leiden. Und damit kommt der Krieg, den man russischerseits hofft, immer in der Ukraine zu belassen, bis auf dieses kleine Stück in Koska Gebiet, wo die Ukrainer sich festgesetzt haben. Dann kommt der Krieg nach Russland zurück. Und das ist etwas natürlich, wovor sich Putin auch fürchtet, die Psychologie solcher Dinge ist nicht kalkulierbar in dieser Situation. Und deswegen gebärdet er sich jetzt erstmal so. Aber ich glaube, er hat es selber provoziert. Für uns noch ganz wichtig, wenn die Ukraine weiter zerstört wird, wenn die Energieversorgung im Winter nicht geht, dann werden sich Millionen Menschen wieder in Bewegung setzen. Die werden nach Polen kommen, die werden nach Deutschland kommen, die werden nach Europa kommen. Das heißt, auch da müssen wir ganz klar sagen, Putin, hör auf.
Also es hat alles Konsequenzen. Ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen, weil ich merke so, wenn wir hier so reden, da sind ja immer viele Sachen, wenn man nicht täglich Zeitung liest oder so, da kann man schon mal durcheinander kommen. Also wir haben über das Telefonat von Olaf Scholz am Freitag mit Wladimir Putin gesprochen. Es gab Kritik daran. Wir haben darüber gesprochen, dass Donald Trump gerade sein Team zusammenstellt und ab 20. Januar ist dann der Amtswechsel. Wir haben darüber gesprochen, dass Joe Biden jetzt in den letzten Wochen eben genehmigt hat, Mittel- oder Langstreckenraketen auch einzusetzen für Russland. Das darf nun die Ukraine und muss man schauen, was da nun wieder passiert. Und wir schauen jetzt, und das ist auch gar nicht so einfach zu ordnen, Herr Lochthofen, auf den bevorstehenden Wahlkampf zur Erinnerung. Wenn alles nach Plan geht, werden wir am 23. Februar einen neuen Bundestag wählen. Olaf Scholz will in wenigen Wochen am 11. Dezember die Vertrauensfrage stellen. Und wir können ja mal so ein bisschen ordnen. Im Grunde kann man ja rausgreifen. Jetzt geht es darum, sich zu positionieren. Wir fangen vielleicht mal bei den Grünen an, die jetzt nun offiziell auch einen Kanzlerkandidaten haben. Das war keine Überraschung. Am Wochenende wurde Robert Habeck als Kanzlerkandidat gekürt. Die Grünen,
ja, Kanzlerkandidat für die Menschen, ja, das war ja nur eine Formulierung, die komplizierter nicht sein konnte, okay.
Ja, das ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Grünen wäre, dann ist es immer schwierig, sie waren ja nun Teil der Regierung, die nun gerade gescheitert ist und aus Gesicht der in Anführungszeichen gescheiterten Parteien ist es ja nun auch besonders schwierig jetzt zu sagen, wir preschen jetzt nach vorn und die Grünen zur Erinnerung liegen gerade bei 12%, da hätte man früher wahrscheinlich überhaupt keinen Kanzlerkandidaten gekürt. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Taktik, um mal so eine Art Autosuggestion zu schaffen, dass man so ein bisschen nach oben geht, oder wie bewerten Sie das?
Naja, Habeck hat ja auch rumgeiert um diese ganze Geschichte, also diese komischen Formulierungen zeigen ja, dass man sich in dieser Rolle nicht wohlfühlt. Die Grünen haben einen Dämpfer bekommen und als grüner Wähler müssen sie einfach von den Personen abstrahieren, ob Ricarda Lang oder Habeck oder Frau Baerbock. Sie müssen das Prinzip verstehen, kommt das mit dem Klimawandel, wie trifft es uns und ist es wirklich so, ist die Rechnung so, alles was wir jetzt nicht machen, müssen unsere Kinder und Kindeskinder doppelt und dreifach erleiden und bezahlen. Darauf läuft das hinaus und jetzt ist unabhängig davon, ob im Einzelnen die Grünen überhaupt was Vernünftiges gemacht haben in dieser Regierung nicht, die haben auch einiges Vernünftiges gemacht, aber sie haben sich auf die professionell viel Blödsinn gemacht, was ja natürlich dazu geführt hat, dass die Begeisterung für die Grünen, die ja vor der letzten Wahl sehr hoch war, ich war ja auch dafür, dass Habeck der Spitzenmann wird und nicht Frau Baerbock, ich glaube, da hätte man einiges mehr gewonnen. Das bestärkt mich auch, diese Meinung wird bestärkt mit dem Verlauf der amerikanischen Wahl. Das heißt, am Ende sind es zum Teil sehr archaische, traditionelle Entscheidungen getroffen, wenn 75% der Frauen die zur Wahl gehen, letztlich Donald Trump wählen, einen Frauenverächter, einen Rassisten, gibt ja viele Gründe, einen Lügner, ein was auch immer, ja, ein Grabscher und so weiter, da können wir ja eine ganze halbe Stunde eine Aufzählung machen und trotzdem das die Frauen tun, dann sind doch noch ganz andere Gründe in unserer Gesellschaft wichtig, dass man etwas tut oder nicht tut.
Und das, also das Verhalten von Wählerinnen und Wählern, zumindest in einigen Teilen, ist irrational, sagen Sie damit?
Nicht irrational, es ist durch archaische Muster geprägt. Das heißt also, wir sind ja genetisch seit 5000 Jahren unverändert. Ich glaube, in einer Konfliktsituation gibt es einfach eine klare Situation. Man wählt jemanden, der stark ist, der männlich ist. Ja, schauen Sie mal die Entwicklung Herrn Pistorius. Der hat die Verteidigungsbereich übernommen. Vorher waren zwei Frauen an dieser Stelle. Ich glaube, das war eine Erlösung für viele zu sagen, er ist endlich ein Mann an dieser Stelle. Das ist gemein, das ist sozusagen für uns, wenn man ein bisschen aufgeklärt ist, kann kein Kriterium sein, aber in der Summe sind solche Kriterien. Wir fragen uns ja selbst, wenn wir jetzt bei uns die Wahl nehmen, das Familienbild einer AfD ist ja grottig, ja, das heißt also rückwärtsgewandt. Vor allem in Ostdeutschland leben die meisten Frauen ein ganz anderes Leben, auch wenn in der Bundesrepublik da einige Rückschritte auch sozusagen stattgefunden haben. Aber dass dann trotzdem so viele den wählen, diese Truppe gegen die eigenen Interessen, das muss uns ja zu denken geben.
Aber es bleibt trotzdem, Sie können so viel erklären, wie Sie wollen. Ich finde, es bleibt immer so eine Blackbox an Erklärungen übrig, auch was Sie versucht haben, jetzt mit den archaischen Mustern. Nach der Logik müsste ja Angela Merkel, um das mal kurz, wenn ich kurz zu Ende sagen darf, Angela Merkel nicht 16 Jahre Kanzlerin gewesen sein, weil man damals eben so dachte, eine Frau kann es nicht ganz oben. Und es ist ja trotzdem
Angela
passiert.
Angela Merkel hat etwas ganz Schlaues gemacht, was jetzt auch, haben wir gestern auch ein bisschen diskutiert und immer wieder im Nachklang. Ich bin gestern ja quer durch Deutschland gefahren, im Regen übrigens. Das war alles nicht angenehm, aber dann kommt noch dazu, ich kann natürlich sehen, wie sich das Land in den 35 Jahren, die ich das mache, wenn ich zum Presseclub fahre, verändert hat. Das heißt, wir haben eine tolle Autobahn bis über die Werra hinter Eisenach Und dann haben wir zum Teil Stellen auf der A45, also die Sauerlandlinie, das ist ja fast wie die alte DDR. Ich will es jetzt nicht übertreiben, DDR war noch schlimmer natürlich. Aber ich will sagen, Angela Merkel hat natürlich auch aufgepasst. Sie wollte Umweltkanzlerin sein, aber merkte sofort, dass sie dazu kein sozusagen okay kriegt von den Wählern. Da hat sie das sofort fallen gelassen. Und alle Schmerzen, die den Menschen bereitet werden müssten, allein die Digitalisierung ist ja bei uns verschleppt worden in jeder Hinsicht, verschiedensten Regierungen, CDU, auch SPD war damit mit dabei. Das heißt, also alles, was an Unangenehm den Menschen begegnen konnte, hat sie versucht wegzuräumen. Und so ist sie, ähnlich wie Helmut Kohl, über viele, viele Jahre Kanzlerin gewesen. Das heißt, die Menschen sagen, ja, natürlich müssen wir was gegen Klima tun, aber nicht ich. Ja, und ich darf nicht verzichten. Bei mir muss es jedes Jahr besser werden. Dann glaube ich euch. In Amerika ist die Wahl so entschieden worden. Die Leute haben einfach mal geschaut, egal was dieser Verbrecher da an der Spitze der Republikaner sagt, wenn es mir besser geht, wähle ich dich, wenn es mir nicht besser geht, wähle ich dich nicht. Und da haben sie entschieden, unter Trump wird es ihnen wirtschaftlich besser gehen. Alles andere hat sie dann nicht mehr interessiert. Und es ist bei uns nicht viel anders, das muss sein. Es ist keine Blackbox.
Vielleicht können wir nochmal, ich pick mal noch ein anderes, wir können ja viel jetzt über den Wahlkampf reden und werden das ja auch noch tun, man kann ja sonst was rauspicken. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, ich wollte gerade dieses Thema rauspicken, dass jetzt auch gerade die Meldung jetzt heute verschiedene Tagesschau und andere melden, dass die SPD die K-Frage möglichst schnell abräumen möchte. Die K-Frage ist die Frage nach dem Kanzlerkandidaten und es gibt eben Kritik oder Stimmen, die sagen, naja, mit Olaf Scholz können wir keinen Blumentopf mehr gewinnen, nehmen wir doch den beliebtesten SPD-Politiker und Politiker generell, Boris Pistorius, der Name ist eben gerade gesagt, aktueller Verteidigungsminister. Und Sie haben es ja auch schon ein paar Mal erläutert. Glauben Sie ernsthaft, dass die SPD Olaf Scholz opfert, dass der das mit sich machen lässt?
Ich versuche ja nur dafür zu plädieren, das vom Ende her zu sehen. Hat die Angela Merkel immer gern gemacht und ist gut damit gefahren. Mit den Dingen natürlich keinerlei Reformen durchgeführt. Die letzte Reform hat Schröder in seiner Einfalt, der war nicht der große Reformer, aber der war gut zu munitionieren von anderen, die ein bisschen klüger waren. Aber hier ist die Situation eigentlich relativ einfach. Wir denken uns jetzt den Tag nach dem 23. Februar, 24. Februar, März auf Platz 1, das heißt die CDU hat sich durchgesetzt, höchstwahrscheinlich AfD zweitstärkste Kraft, SPD drittstärkste Kraft. Das heißt, sie hat eine Chance zu regieren und das wird auch bestimmt auch die Herausforderung sein. Man wird wieder sagen, ja, wir können Deutschland nicht im Regen stehen lassen. Wir müssen uns der Verantwortung stellen. Das heißt, die SPD versucht, eine im alten Stil genannte große Koalition CDU und SPD zu machen.
Aber dann ohne Olaf Scholz wahrscheinlich.
Und dann ohne Olaf Scholz, der hat die Wahl verloren, das ist der Bösewicht, der muss jetzt hier weg. Punkt. Vollkommen klar, der wird ja auch nicht unter Merz Vizekanzler werden wollen. Das heißt, die geht mit einem Politiker ins Rennen, der jetzt schon absehbar keine Rolle mehr spielen wird. Die Logik. So, jetzt, warum passiert das? Warum passiert das? Das passiert aus einem einfachen Grund, weil die Parteispitze ist ein bisschen wie bei der CDU, wo sie lange Zeit versucht haben, den Merz zu verhindern, weil sie natürlich dann die ganzen Wege in der SPD verbaut werden. Wenn das passiert, was ich jetzt sage, wer wird dann Vizekanzler?
Wer wird Vizekanzler? Sie haben uns rhetorisch gefragt. Moment, jetzt Klingbeil, muss ich überlegen. Das könnte dann. Das ja, Lars Klingbeil ist ins Gespräch
gegangen. Ein aufstrebender Mann, der aber nichts gemacht hat in den letzten 5 Jahren. Immer wenn es haarig wurde und wenn es ernst wurde, wurde die Frau Esken sehr zum Nachteil der SPD nach vorn geschickt. Die kann das auch nicht.
Aber da wir jetzt gerade dabei sind, Herr Lochthofen, wenn Herr Merz sehr wahrscheinlich, ist es ja sehr wahrscheinlich, aber wir wissen es noch nicht, wenn Herr Friedrich Merz Kanzler wird, könnte man auch sagen, was hat denn der politisch schon gemacht, also jetzt aktiv als Posten, das wäre auch ein Argument.
Angela Merkel hat vorher auch keinen Ministerposten, also kein Ministerpräsidentenposten gehabt.
Aber Ministerin war sie gewesen.
Ja, die war Quotenministerin, Familie und was auch immer. Sie hat trotzdem beherzt zugegriffen und sie hat die als einzige sozusagen das Machtgehen gehabt damals. Aber ich würde sagen, nein, es passiert genau das. Scholz tritt ab und Herr Klingbeil hat sozusagen aus seiner Sicht die maximale Karriere vor sich. Er wird Vizekanzler, hat nicht viel gemacht bis jetzt, aber ist dann plötzlich natürlicher Nachfolger an dieser Stelle. Lässt dazu, dass Pistorius vorher zum Kanzlerkandidaten gekürt wird, ist er es nicht. Dann ist Pistorius Vizekanzler und Klingbeil nur einer von vielen. Ja.
Also Sie sagen, um es zusammenzufassen, er opfert bewusst Olaf Scholz, Lars Klingbeil, also wird sich jetzt nicht dagegen stemmen.
Ja, selbstverständlich. Und das ist die Art und Weise, wie Apparate und Organisationen arbeiten. Die versuchen natürlich maximal die Spitze ihrer Organisation zu positionieren. Pistorius ist einer am Rande. Der verhält sich bis jetzt sehr klug, der sagt nicht viel dazu und sagt, wir haben einen Kandidaten, also mich bitte nicht jetzt sozusagen, er muss ja auch loyal sein, denn der Scholz hat ihn ja erst entdeckt, er hat ihn geholt aus der Provinz ins Kabinett und jetzt steht er, was sehr ungewöhnlich ist, in Kriegszeiten als Verteidigungsminister gut da. Verteidigungsminister in Deutschland haben meistens nicht den besten Ruf. Der letzte, der einen guten Ruf hatte, war Struck und vorher Helmut Schmidt.
Das heißt also, und Karl Theodor zu Guttenberg, bis er zurückgetreten ist.
Ja gut, der hat natürlich, der war ein guter Showman, ja, sagen wir mal so. War auch gut zu präsentieren, war alles toll. Aber ich will nur sagen, da können wir mal noch mal eine Analyse machen. Der war jetzt mal wieder mal in der Öffentlichkeit, ist schon interessant, was der alles erzählt. Aber, sagen wir, die SPD driftet in diese Situation. Herr Klingbeil wittert jetzt die Möglichkeit, der neue starke Mann zu werden, ohne je etwas riskiert zu haben vorher dafür. Ja, und das finde ich ja schon bemerkenswert, jemand, der nicht in der Auseinandersetzung, die Ampel hat viel Auseinandersetzung produziert und er war ja nicht im Kabinett eingebunden. Er hätte ja als SPD-Vorsitzender sich profilieren können, das nicht gemacht hat, weil er keine Ideen hat und zu feige ist. Das heißt also, wenn die SPD das will und den Niedergang weiter beschleunigen will, denn mit Olaf Scholz wird sie einen Niedergang erleben an dieser Stelle, er ist der Mann, der gescheitert ist und das hängt an ihm dran. Sie sehen ja selbst bei der SPD in Thüringen hat man wirklich keine Lust und kein Aufschwunggefühl, sondern im Gegenteil, die Leute fangen sich an, gegenseitig kaputt zu machen.
Wenn wir gleich nochmal einen Schlecker machen, ich unterbreche jetzt hier mal ganz kurz, weil wenn ich Sie so höre, Herr Lochthof, das klingt ja wie so ein fertiges Drehbuch schon bis zum 23. Februar und die Tage danach. Warum gehen wir denn überhaupt noch wählen, wenn alles schon feststeht?
Weil es vorhersehbar ist, wie sich Wähler verhalten. Und in Thüringen in besonderer Weise. Sie verhalten sich nicht sehr klug und vernünftig. Das muss man in Rechnung stellen, ja. Das heißt, sie überlegen nicht, was kommt denn nach dem 23. Was wäre optimal für dieses Land? Was war in der Geschichte von 70 Jahren der Bundesrepublik immer eine gute Regierung? Was war eine schlechte Regierung? Nein, sie werden weiterhin das Wähler potenziell fragmentieren. Das heißt, in Thüringen haben wir schon eine Situation der Unbeweglichkeit. Selbst wenn die Dreierkoalition zustande kommt, hat sie immer noch keine Mehrheit. Das muss erstmal der Wähler sozusagen hinkriegen, dass er das so schlecht gemacht hat. Und er wird es noch schlechter machen. Das heißt also, ich glaube da nicht an die Vernunft. Im Augenblick haben wir eine Destruktionsphase. Alle reden Deutschland schlecht, was auch so eine schöne Geschichte ist. Und die SPD, in der SPD ist es ganz normal, wie es auch in der CDU war. Immer der Versuch, erstmal jemanden, der von draußen, sondern nicht direkt im Machtzentrum gewesen ist, den erstmal abzuwehren. Und das ist diese Geschichte. Und für Klingbeil geht es darum, er ist in einem Alter, wenn er die nächsten 10 Jahre abwarten muss, dass Pistorius dann irgendwann doch mal abtritt, dann war das vorbei für ihn. Ja, das heißt also, das sind Entscheidungen, warum so etwas gemacht wird.
Jetzt haben wir am Ende, wir sind ein bisschen ins Plaudern gekommen, deswegen heißt es ja auch Plausch hier. Gucken wir nochmal nach Thüringen, wir haben eben schon gesagt.
Wir sind beim Kaffee.
Ja, ich habe ja auch einen Kaffee noch in der Hand und schlürfe jetzt nochmal ganz kurz. Die wenigsten haben es mitbekommen, aber der Thüringer Landtag, der sich schon neu konstituiert hat, hat getagt vergangene Woche. Die zweite und dritte Sitzung hat stattgefunden. Einen Tag früher als geplant ging es zu Ende. Wir von Radio Frei haben berichtet, unter anderem deswegen, weil bestimmte Themen von der Tagesordnung verschwunden sind und verschoben worden sind, unter anderem die Wahl der wichtigen Ausschüsse für Staatsanwälte und Richter. Ich wollte da eigentlich darüber mit Ihnen sprechen, aber jetzt kam dann noch die Meldung rein, dass der Landesparteitag vom Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, verschoben wurde, wo man entscheiden will über die Koalition mit SPD und CDU. Und man rechnet damit, dass am 7. Dezember nun bezüglich dieser möglichen Koalition, also einen Tag nach Nikolaus, eine Entscheidung gefallen wird. Ich hoffe, ich habe es richtig in grammatikalisch ausgedrückt. Sie haben mich verstanden und die Hörer und Hörerinnen hoffentlich auch. Glauben Sie, dass das noch was wird mit dieser Koalition?
Also bis jetzt machen die alles richtig. Und Katja Wolf hat sozusagen neben den Verhandlungen, die nicht ganz einfach sind am Tisch, auch nach hinten hin sozusagen, muss sie mal schauen, ob jemand da die Pistole rausholt und ihr in den Rücken schießt. Ist ja schon mal passiert, ja, mehr oder weniger, in Sachsen. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Sie tun das einzig Richtige, sie machen es leise. Sie machen keine großen Statements, sie passen auf, dass nichts durchgestochen wird, damit sozusagen aufmunitioniert werden können, Leute, die das verhindern wollen. Sie müssen sehen, nicht nur die Wagenknecht-Truppe hat Probleme, sozusagen so eine Koalition durchzustehen. Auch in der CDU, die ist gespalten in der Mitte. Eine Hälfte würde gerne sogar mit der AfD zusammenarbeiten, mehr oder weniger offen. Die andere, sag mal, Gott behüte, will das nicht. Ja, Das heißt, es gibt viel Potenzial, um bereits im Vorfeld alles zu zerreden und kaputt zu machen. Das machen die nicht, da sind die bis jetzt geschickt vorgegangen, im Gegensatz zu Sachsen. Da sehen Sie auch, dass die Figur, die dort die Wagenknecht-Truppe präsentiert, auch eine ganz andere ist. Da bist du ja fast noch vom Gefühl her in der DDR, in der SED-Kreisleitung angekommen, ja, weil die Frau das so rüberbringt. Nein, an dieser Stelle ist es, und Sarah Wagenknecht braucht natürlich Skandal, Auseinandersetzung für die Wahl. Denn in der Wahlauseinandersetzung, jetzt kommen wir an den Anfang unseres Gesprächs, wird sich Olaf Scholz hinstellen und sagen, ich bin der Einzige, der überhaupt im Westen mit Putin redet. Sie, Frau Sarah Wagenknecht, haben überhaupt nichts zu sagen und poltern hier nur rum. Das ist natürlich, wenn es um die Friedensfrage geht, und die hat er ja schon versucht in Europa zu setzen, das hat nichts gebracht. Die SPD hat krachend verloren. Das wird auch hier nicht viel bringen, aber die Argumentation an dieser Stelle ist natürlich jetzt schon sichtbar. Das heißt, es wird für Sarah Wagenknecht ohne Skandal, ohne Bruch, ohne hundertprozentige Oppositionspositionierung nicht viel bringen. Leid tun mir nur die Menschen, die sie wählen, weil sie Hoffnung damit verbinden, dass der Frieden näher rückt. Nein, das wird er nicht an dieser Stelle.
Also, da hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen. Also Olaf Scholz ist jetzt sozusagen der letzte Verhandler mit Putin und nimmt da vielleicht Sarah Wagenknecht ein wenig die Butter vom Brot. Vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Wir werden nächste Woche weiterreden. Es gibt ja viel immer zu bereden. Das wird sozusagen politisch auf keinen Fall langweilig werden. Herr Lochthofen,
ja,
kommen Sie...
Wir müssen ja erstmal sehen, was mit den Taurus wird. Ich meine, wenn die Amerikaner, Franzosen und die Briten freigeben... Herr Merz hatte sich schon mehr oder weniger positioniert dazu, da war aber lange noch keine Wahl zu sehen. Jetzt wird es ihm sehr schwer fallen, im Wahlkampf zu sagen, ich baller dann los. Aber wir werden nicht drum herum kommen. Das ist einfach die Situation. Und was ich jetzt noch gestern gelesen habe, der russischen Zeitung berichtet, ihr Kriegskorrespondent, darf zwar das wohl nicht heißen, aber es ist natürlich ein Kriegskorrespondent, spricht davon, dass es eine Einkesselung gibt im Kursk-Gebiet der ukrainischen Kräfte. Das heißt, diese Freigabe erfolgt auch höchstwahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass die Ukrainer gerade mit Hilfe auch der Koreaner dort aufgerieben werden.
Herr Lochthofen, wir haben rausgehört, es geht weiter. Leider geht es diesbezüglich da weiter. Und wie gesagt, wir werden das vertiefend weiter auch behandeln.
Wir merken, Sie haben mir das Wort abgeschnitten.
Genau das. Kommen Sie trotzdem gut durch die Woche und Autobahn frei.
Wir schauen uns das mal an. Gut, tschüss.
Tschüss.